Schon mal was von Helikoptereltern gehört? Also es sind so Eltern, die so um ihre Kinder herum kreisen und immer darauf achten, dass ihnen nichts passiert, ja, und möglichst alle Wünsche schon von den Lippen ablesen, bevor sie es selber überhaupt gesagt haben. Kreisen immer drumherum, Helikoptereltern. Aber es geht noch viel krasser. Das habe ich letztens gehört, das ist für mich neu gewesen, vielleicht habt ihr das schon mal selber irgendwo mitbekommen. Es gibt die sogenannten Rasenmähereltern. Ja, die Rasenmähereltern. Die sind so wie so eine Art, ja, wie ein Rasenmäher, ne? Die machen den Weg frei, so wie so beim Curling, so der Wedel oder sowas. Ja, damit den Kindern also gar keine Hindernisse im Weg liegen. Das wird alles für die erledigt. Die Eltern sind immer da und machen den Weg frei, damit der Schützling schnell und reibungslos ans Ziel kommt. Jetzt liegt der Gedanke ja nahe, dass Rasenmäher und Helikoptereltern, dass das ganz Neues ist. Außerdem Rasenmäher und Helikopter gibt es ja jetzt auch noch nicht schon so lange. Viele zeitgenössische Menschen, die haben ja auch in ihren Kindern so diese Erfüllung. Sie sehen das so als Zweck ihres Daseins. 100% sich um die Kinder kümmern, alles andere ist erstmal nachrangig. Doch ist das wirklich brandneu? Oder ist das in Wahrheit uralt? Vielleicht gibt uns einen Text, eine Textstelle dazu Aufschluss. Und ich möchte mal gerne mit euch lesen, Matthäus 20, Vers 20. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Kanntest du diesen Text? Also, der ist mir früher nicht so wirklich richtig aufgefallen, glaube ich. Da habe ich immer so drüber hinweggelesen. Ist dir die Mutter aufgefallen? Mir nicht. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann frage ich mich eigentlich ganz ehrlich, was war denn nun mit dieser Frau los? Was dachte die sich denn? War die größenwahnsinnig? Die muss wohl größenwahnsinnig gewesen sein oder zumindest einen mächtigen Knall gehabt haben. Zumindest hat sie mächtig über das Ziel hinausgeschossen, finde ich. Warum hat sie das nur getan? Welche Motive mögen sie bewogen haben? Ich meine, vielleicht war sie so eine ehrgeizige Mama, die so ihre eigenen Karrierevorstellungen über ihre Kinder verwirklichen wollte. Denn immerhin muss man wissen, nur kurze Zeit vorher, so ungefähr, glaube ich, 2 Kapitel davor, gab es so einen mächtigen Streit innerhalb der Jüngerschaft, wer denn wohl der Größte im Himmelreich sein würde. Und Jesus hat das mit klaren Worten und deutlich beendet. Und da hat man sich vielleicht vorgenommen, das nicht mehr zu diskutieren. Oder man sollte jedenfalls annehmen, dass das keine Bedeutung mehr hätte unter den Jüngern. Man könnte da vermuten, dass die Mutter wirklich auf eigene Faust gehandelt hat, als sie da vor Jesus vor die Füße fiel. Möglicherweise waren ihre beiden Jungs nicht darüber informiert, was sie vorhatte. Und sie hat vielleicht eigenmächtig gehandelt. Andererseits waren der Jakobus und der Johannes ganz in der Nähe, als die Mutter dieses Anliegen vortrug. Der Text formuliert es so: Die Mutter mit ihren beiden Söhnen trat ja zu Jesus. Also ich stelle mir das so vor, hier ist Jesus, da fällt die Mutter auf die Knie und da stehen so ungefähr vielleicht ein bisschen abseits die beiden Jungs. Und zudem, es entstand zwischen Jesus und den beiden Jüngern danach ein unmittelbarer Dialog. Sie selbst beantworteten die Fragen, die Jesus danach hatte. Das lässt nur einen Schluss zu. Die standen direkt dabei. Ich bin fest davon überzeugt, dass die ganz genau wussten, was jetzt kommen würde, als die Mutter da auf die Knie ging. Ich bin mir sogar sicher, dass die sie vorgeschickt haben, weil sie sich selbst nicht getraut haben, das vorzutragen bei Jesus. Die waren einfach zu feige, ihr Anliegen vorzutragen, darum zu bitten. Und ich habe sogar ein bisschen Verständnis für diesen fehlenden Mut der beiden. Denn eigentlich sollte das Thema ja zwischen den Jüngern erledigt sein. Wer ist denn der Größte im Himmelreich? Wer sitzt denn da wo? Und man muss sich auch nur mal bewusst machen, um was sie da gebeten haben. Ich meine, das war eine Bewerbung, das war ein Bewerbungsgespräch um den höchsten Posten, den man überhaupt sich vorstellen kann im gesamten Universum. Rechts und links, direkt neben Gott. Rechte und linke Hand Gottes, eine höhere Position kann ich mir, eine höhere Stelle kann ich mir gar nicht vorstellen. Und mit Blick auf diese unfassbare Vermessenheit macht es für mich eigentlich auch gar keinen Unterschied, ob die beiden nun sie vorgeschickt haben oder ob sie eigenmächtig gehandelt hat. Völlig gleichgültig, ob sie eigene Ambitionen hat oder sich hat missbrauchen lassen. Die Frechheit bleibt doch die gleiche. Wir werden ihre Motive auch gar nicht mehr ermitteln können, die Bibel schweigt dazu. Aber trotz aller berichteter Kritik an der Frau Mama, bin ich davon überzeugt, man kann hier in gewisser Weise auch gute Absichten unterstellen. Ihre Beweggründe waren zumindest sicherlich auch von dem Wunsch getragen, zumindest auch, dass es ihren Kindern gut gehen sollte. Selbst wenn sie daneben vielleicht ein paar Eigeninteressen verfolgt hat. Man kann es auch anders ausdrücken, welche liebevolle, besorgte Frau Mama hätte denn kein Interesse daran, dass es ihren Kindern gut geht, dass sie versorgt sind, dass sie ein glückliches Leben führen. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass sie für ihre Kinder nur das Beste wollte. Dass sie ihnen die besten Voraussetzungen verschaffen wollte, um einfach alles erreichen zu können, links und rechts auf dem Thron Gottes. Besser geht's nicht. War die Mutter von Jakobus und Johannes also sozusagen das klassische Beispiel für eine Rasenmäher-Mama? Vielleicht die Urmutter aller Rasenmäher-Eltern? Ich meine, sie war bereit, sich direkt vor Gott zu begeben, ihr Anliegen dort vorzutragen. Auch wenn es eine Unverschämtheit war, sie war bereit, wie ein Rasenmäher alle Hindernisse für ihr Kind oder ihre Kinder aus dem Weg zu räumen. Ganz breit. Damit sie nur ja das Ziel erreichen könnten, auf dem höchsten Posten der Welt das höchste Glück zu fühlen. Doch bevor wir diese Frage endgültig beantworten bezüglich der Frau Mama, lass uns mal einen Blick darauf werfen, wie Jesus denn auf diese Bitte reagiert hat, was er gemacht hat. Lass uns zunächst einmal bewusst machen, wie Gott überhaupt grundsätzlich auf unsere Anliegen, auf unsere Gebete reagieren kann, wie er sie beantworten kann. Was kann er tun, wenn du ihn um etwas bittest? Nun, Gott kann Ja sagen. Gott kann Nein sagen. Und Gott kann sagen, warte, später. Was meinst du, wie er in der vorliegenden Situation geantwortet hat? Was wohl seine Reaktion war? Na gut, er hat natürlich Nein gesagt. Ist ja klar. Er hat es abgelehnt, das Gebet der Mutter wurde nicht erhört. Allerdings muss man dazu sagen, das hat er nicht einfach so ohne jede Begründung getan. Oft, wir leben es ja so, dass wir Gott um etwas bitten, oft vielleicht sogar jahrelang. Jahrelang, aber wir bekommen keine Antwort, keine Erhörung und erst recht keine Erläuterung, aus welchen Gründen nichts geschieht. Das lässt uns manchmal ratlos zurück. Aber in der damaligen Situation hat er sich zumindest die Mühe gemacht, seine Reaktion zu erläutern. Und allein diesen Umstand finde ich in der gesamten Geschichte sehr bemerkenswert. Denn hatten die Jünger überhaupt einen Anspruch darauf, von Gott irgendeine Erklärung zu erhalten, aus welchen Gründen ihr Anliegen erfolglos bleibt? Muss Gott sich uns gegenüber überhaupt rechtfertigen? Immerhin ist er der souveräne Herrscher über das gesamte Universum. Hallo? Was kann ich, kleines Geschöpf, erwarten? Dass er mir was erklärt und sich überhaupt rechtfertigt, was begründet. Dennoch ist es ja andererseits seit Menschengedenken bis heute so, dass wir danach fragen, aus welchen Gründen hat denn der Herr unsere Gebete nicht erhört? Anders kann ich mir diese immer wiederkehrende Frage nach dem Warum nur irgendwie nicht erklären. Warum nur musste dies oder jenes geschehen? Warum nur hat Gott das zugelassen? Wir haben doch so viel gebetet und dennoch ist es nicht so eingetreten, wie wir es uns gewünscht haben. Ich bin der Meinung, dass wir gar keinen Anspruch darauf haben, dass Gott unsere Entscheidung in irgendeiner Form begründet oder rechtfertigt. Worin sollte dieser Anspruch begründet sein? Mir fehlt da die Vorstellungskraft. Vielleicht kannst du mir helfen, aber ich kenne auch keine verbindliche Zusage in der Bibel, dass er das irgendwo gesagt hätte, sich dazu zu verpflichten. Aber damals sah er wohl die Notwendigkeit dazu. Oder sah einen Grund, diese Entscheidung zu begründen. Er erklärte den Jüngern nämlich, dass sie nicht einschätzen könnten, worum sie da gerade baten. Sie verstünden ja das Ausmaß ihrer Bitte gar nicht. In keiner Hinsicht. Die Folgen und Konsequenzen ihres Anliegens seien für sie völlig unabsehbar. Und er hat ihnen offenbart, warum. Denn im Falle einer Erhörung ihres Gebetes müssten sie den gleichen Leidensweg gehen wie er. Ich finde, die ganze Situation von damals macht irgendwie eindringlich deutlich, dass Gott eine völlig andere Sichtweise der Dinge hat. Sein Auge reicht viel weiter in die Zukunft als das unsere. Er hat eine ganz andere Übersicht über die Gesamtzusammenhänge. Wir verstehen oft nicht, aus welchen Gründen Gott unser Anliegen unbeantwortet lässt. Wir glauben zu wissen, was uns erwartet, aber eigentlich verfügen wir nicht über den Weitblick Gottes. Wir sind nicht in der Lage einzuschätzen, welche Konsequenzen die Erfüllung unseres Gebetes nach sich ziehen würde. Lass uns das mal beispielhaft durchspielen. Nur ein paar kleine Beispiele. Was sind deine unerfüllten Gebete? Mit welchen Wünschen und Sehnsüchten wendest du dich an Gott? Vielleicht schon seit Jahren. Herr, lieber Gott, mach, dass ich endlich befördert werde. Zumindest eine Gehaltserhöhung wäre nicht schlecht. Und außerdem wollte ich immer schon mal nach Australien auswandern. Bitte, Herr, mach, dass das funktioniert. Wegen meiner Kinder bitte ich dich, dass sie in ihrem Leben immer die richtigen Entscheidungen treffen. Angefangen von der Berufswahl bis zur Partnerwahl. Und lass mich dabei auch ein bisschen Einfluss haben. Lass mich da behilflich sein. Das sind nur ein paar Beispiele für wahrscheinlich gefühlte 1 Million Gebete, die pro Sekunde an Gottes Ohr dringen. Doch weißt du auch, was es für dich bedeuten mag? Was es für dich bedeuten mag, wenn du tatsächlich befördert werden würdest? Bist du dir sicher, dass du dieser Herausforderung gewachsen bist? Vielleicht wird zwar der Geldbeutel fetter sein, aber glaubst du, du kannst dem Druck standhalten? Kannst du dir gar nicht vorstellen, dass die neue Position dich völlig überfordern würde? Wer weiß schon, was passieren würde, wenn du nach Australien auswanderst? Ich meine, stell dir mal vor, das wäre vor 3 Jahren geschehen. Heute wäre wahrscheinlich schon wieder alles abgebrannt, was du dir da aufgebaut hättest. Und bist du dir sicher, dass es für deine Kinder gut ist, wenn du dich in jede ihre Lebensentscheidung einmischst und versuchst, die Dinge zu steuern, selbst mit den besten Absichten? Und schließlich, meinst du, es bekommt deiner seit jeher vorhandenen Kaufsucht gut, wenn du plötzlich mehr Kohle in der Tasche hast? Gott sagt Nein zu unseren Gebeten, um uns vor den unabsehbaren Folgen unserer Gebete zu schützen. Gott sagt aber auch Nein, wenn wir die falschen Ziele verfolgen. Die beiden Brüder Jakobus und Johannes, die bekamen nicht das, was sie wollten, weil sie aus den falschen Gründen baten. Die Bitte der Mutter hatte keinen anderen Zweck, als die Söhne zu erhöhen, die sollten über andere herrschen können. Das war vielleicht auch Macht, Sinnen nach Macht, sich aufspielen über andere. Und Jesus macht ihnen eindringlich klar im folgenden Verlauf der Diskussion, dass wahre Größe nicht darin liegt, über andere zu herrschen. Es geht doch nicht darum, Erfolge zu verzeichnen, wie die Welt sie einordnet. Ruhm, Macht, Stellung, Geld, erfolgreichen Dienst in der Kirche. Wahre Größe offenbart sich darin, anderen zu dienen. So sagt er. So wie er es vorgelebt hat. Er sagt selbst von sich, ich kam nicht in diese Welt, um mich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Sagt er über sich selbst in der Bibel. Was könnten deine falschen Gründe für deine Gebete sein? Geht es dir im Grunde deines Herzens doch nur um deinen eigenen Geltungsdrang? Willst du am Ende doch immer nur deine eigene Befriedigung finden, bei allem, um was du bittest? Geht es dir immer mehr um dein eigenes Wohl als das Wohl anderer? Oft spielt ja bei unseren Ambitionen und Egoismen die Vorstellung eine Rolle, wir hätten irgendwelche Ansprüche gegenüber Gott. Oder wir hätten uns das ein oder andere auch durchaus verdient. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass die kleine Familie vom Zebedäus da, dass die sich tatsächlich eingebildet haben, dass die Jungs vorbildliche Jünger waren und sich das irgendwie verdient haben, da oben zu sitzen, rechts und links bei Gott. Wie oft glauben Menschen, Ansprüche auf Erfüllung bestimmter Gebetsanliegen anmelden zu können? Ich finde, ganz besonders deutlich wird das immer bei Gebeten um Leben, Sterben, Gesundheit. Das meinen wir, kann uns doch Gott überhaupt gar nicht verwehren, ja, wenn wir ihn um ein langes und gesundes Leben bitten. Aber ist das tatsächlich so? Nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich stehe hier nicht als, aber Woher soll dieser Anspruch denn kommen? Auf ein Leben von der Kindheit bis zum Tode ohne irgendeine nennenswerte Erkrankung? Wer darf denn aus welchem Grunde verlangen, ein langes und gesundes Leben zu führen? Natürlich ist es so, dass Gott solche Gebete auch erfüllt. Solche Gebete um Gesundheit, langes Leben, ja, er sagt ja, er schenkt Heilung, ja. Natürlich. Aber was ist denn nur los in den Fällen, wo das nicht funktioniert? Fragst du dich. Vielleicht liegt die Antwort ja darin, dass Gott sagt, später. Und mag sein, dass Gott es später dann folgenden Hintergrund hat. Stell dir vor, du würdest mit deiner Krankheit, deinem Leiden und sogar deinem Sterben anderen Menschen sogar dienen. Vielleicht könnte dein Leidensweg oder der dir nahestehender Leute, Menschen, einen entscheidenden Einfluss darauf haben, dass manche Menschen überhaupt zum Glauben finden. Eventuell haben durch dich Ärzte, Schwestern, Pfleger überhaupt erst die Gelegenheit, von deinem Glauben und der rettenden Botschaft Jesu Christi zu erfahren. Was wäre denn, wenn die Welt um dich herum erkennen könnte, mit welcher Demut und Zuversicht du dein Leid erträgst? Weil du einen unerschütterlichen Glauben an die Zusagen Gottes über das Leben nach dem Tode hast. Oder die Menschen fragen dich, woher du die Kraft nimmst, deine Lieben in Leid, Schmerz und Trauer zu begleiten und ihnen Trost zu spenden. Und du würdest ihnen antworten, ja, das ist, weil Jesus Christus mir ein Beispiel war, was er alles ertragen hat für die Menschheit. Der liefert mir diese Kraftquelle. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass so mancher hartherzige Mensch ja, in solchen Situationen, wo er die Verletzbarkeit und Schwäche seines Körpers spürt und die Endlichkeit seines Daseins durch den drohenden Tod, dass er dann erst zum Glauben findet, weil ihm das erkennbar wird. Wir wissen auch nicht, wovor uns Gott eventuell bewahren möchte, wenn die Heilungserfolge ausbleiben. Wir haben keine Ahnung von dem, was passieren könnte, wenn die Dinge anders liegen. Wer weiß das alles schon? Wir haben nicht den Weitblick Gottes. Weil Gott über diesen Weitblick aber in jeder Hinsicht verfügt. In jeder Hinsicht gibt es noch einen weiteren wichtigen Grund, aus dem Gott Nein sagt. Gott sagt Nein zu unseren Gebeten, weil er uns zu einem glücklichen und erfüllten Leben anleiten möchte. Ich möchte das anhand der Eingangsfrage nochmal deutlich machen, wo ich gefragt habe, ist denn die Mutter von dem Zebedäus, die Mutter von dem Johannes und Jakobus, Frau vom Zebedäus, ein typischer Fall einer Rasenmähermami? Ich glaube, dass man das bejahen muss, ganz ernsthaft. Die hat nichts anderes versucht, als wie einen richtig breiten, großen Rasenmäher den Weg da freizumachen für die beiden Jungs. Für mich ein klarer Fall der Rasenmähermama, die sich vor die Söhne stellt und ihnen den Weg freischaufelt. Die moderne Kinder- und Jugendpädagogik hat erkannt, dass die Helikoptermamas und Rasenmäherpapas ihren Kindern überhaupt nicht gut tun. Die tun denen nicht gut, die lernen nur, dass sie immer auf Hilfe angewiesen sind und nichts selbstständig können. Sie brauchen ihr ganzes Leben jemanden, der ihnen die Steine aus dem Weg räumt. Sie fühlen sich dadurch eher inkompetent und unbefriedigt. Ihr Selbstwertgefühl ist total gering ausgeprägt und sie erleben keine echten Erfolgserlebnisse. Und zwar, weil sie nichts aus eigener Kraft schaffen. Nichts aus eigener Kraft. Doch was ist denn dann der Gegenentwurf zu diesen Rasenmähereltern? Was ist das Gegenmodell? Die Pädagogen umschreiben das mit dem Schlagwort: Du schaffst das und ich begleite dich. Demnach sollen Eltern ihren Kindern ruhig mehr zutrauen und auch mehr zumuten nach dem Motto: Ich nehme dir das jetzt nicht ab. Das musst du ganz alleine schaffen, aber ich begleite dich dabei, ich bin bei dir. Das führt zu Erfolgserlebnissen, wenn die Kinder eine Herausforderung im Leben bewältigt haben. Das ist von unschätzbarem Wert für ihr Selbstwertgefühl. Mit anderen Worten, verwechselt Liebe nicht mit einem ständigen Ja-Sagen und Erfüllen jedes Wunsches und Verwöhnen ohne eigene Anstrengung. Kinder werden nicht glücklich, wenn sie alles haben. sondern sie werden glücklich, wenn sie etwas bewerkstelligen. Doch alles, was die Eltern den Kindern abnehmen, werden sie nicht lernen. Du schaffst das. Ich begleite dich. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Ruf, diese Zusage nicht nur den Kindern gut tut. Ich glaube fest, dass Gott uns das auch zuruft. Am Ende des Matthäus-Evangeliums, da steht das so ähnlich, er sagt kurz vor seiner Himmelfahrt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch. Und fürchtet euch nicht irgendwo in der Offenbarung. Und Gott weiß ganz genau, was gut und was schlecht für uns ist. Er weiß, dass es uns gut tut, wenn wir etwas bewerkstelligen. Er weiß, dass es ein befriedigendes Gefühl ist, für andere da zu sein. Er weiß, dass der Dienst am Nächsten uns erfüllt. Dass es uns einen Sinn im Leben gibt und letztlich dazu beiträgt, dass wir glücklich sind. Gott weiß das ganz genau wie eine liebende, besorgte Mutter, die auch möchte, dass es uns gut geht, dass wir ein glückliches und erfülltes Leben führen. Und er begleitet uns in diesem Leben. Er weiß, dass Sinn und Glück im Leben nicht im neuen Auto, im Haus oder im nächsten Urlaub bestehen. Und unser Leben besteht wahrscheinlich nicht einmal in einem langen, gesunden und sorgenfreien Leben. Er weiß, dass wir unseren Sinn im Leben erkennen und uns gut fühlen, wenn wir etwas bewerkstelligen, das anderen dient und nicht nur uns selbst. Er weiß, wie befriedigend das ist. Egal, wo du das machst, Nachbarschaftshilfe, Gottesdienst, Evangelium in die Welt tragen, für andere beten, Kranke besuchen, Trost spenden, für Heilung bitten, für körperliche und seelische Heilung, für Bekehrung. Und er weiß, wie schön das ist, wenn man dann zuschaut, wenn Heilung eintritt, wenn Bekehrung da ist, wenn sich Menschen verändern, wenn Wachstum zu erkennen ist. Aus diesem Grunde sagt er zu uns, dient einander, so wie ich auch gekommen bin, um zu dienen und nicht um zu herrschen. Ich denke, ich selbst habe von den unerhörten Gebeten beim Leben viel mehr gelernt und profitiert als von den erhörten. Und ich bin sicher, dass die Jünger damals um die Frau Mama richtig was davon mit nach Hause genommen haben und gelernt haben. Nimm diesen Gedanken mit nach Hause. Nimm ihn mit nach Hause, diesen Gedanken, dass die unerhörten Gebete in deinem Leben genauso wertvoll und wichtig für dich sind, wie die erhörten. Denn Gott sagt nein, weil er dein Vater ist und er dich durch dein Leben leiten will. Gott sagt nein, weil er dich vor falschen Wünschen, Zielen und Lebensinhalten abhalten will. Gott sagt nein, weil er ganz im Gegensatz zu dir die Konsequenzen deiner Bitten kennt und dich beschützen möchte. Gott sagt nein, weil er dich zu einem erfüllten und glücklichen Leben anleiten möchte. Gott sagt nein, weil er dich liebt. Lass uns zusammen beten. Ich bitte euch aufzustehen. Großer Gott, lieber Vater im Himmel, und das ist es, was du bist, Herr. Du bist unser lieber Vater im Himmel. Und du weißt immer, was uns gut tut. Du weißt immer, was die Konsequenzen sind, wenn wir etwas tun. Du weißt immer, was falsch und was richtig ist, was gut und was schlecht ist, Herr. Hilf uns dabei, dass wir dir da immer wieder vertrauen, Herr. Dass wir uns an uns wenden, dass wir uns an dich wenden und aber auch das Nein kassieren, Herr. Dass wir das Nein akzeptieren und sagen, okay, du hast deine Gründe und es ist immer so und es wird sich niemals ändern. Das ist dein Versprechen, Herr, dass du uns liebst. Und dass du uns immer begleitest, dass du bei allem dabei bist, uns ganz fest in deinen Händen hältst, bis der Tag kommt, wo du wieder da bist und wir dann für immer mit dir zusammen sein können. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen her. Im Namen Jesu. Amen.